Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Die Welt ist im Umbruch, wir fliegen zum Mond und doch scheint es, dass sich zwar in der Schule viel verändert hat, aber das System irgendwie gleich geblieben ist. Ich darf Sie heute beim Podcast des Pausengongs digital begrüßen. Die Hörerinnen und Hörer, wir machen das heute virtuell vom großen B von Bayern aus zum kleinen B Berlin, sage ich in Bayern immer so schön. Wir begrüßen ganz herzlich Margit Rasfeld, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, guten Morgen. Aus Leipzig allerdings. Ich wohne seit 5 Jahren in Leipzig.
Aus Leipzig, das ist dann doch kein kleines B, das macht aber nichts. Leipzig ist auch sehr schön, auch innovativ. Ich war selber auch mal dort. Sie sind, wie formuliere ich es so schön, Autorin, Bildungsinnovatorin, ehemalige Schulleiterin und Mitgründerin von Initiativen wie Schule im Aufbruch. Wie kam Sie denn dazu?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich war ja selber seit 1996 Schulleiterin, habe Schulen aufgebaut, die sehr innovativ waren, also schon in einen Paradigmenwechsel gegangen sind. Und an der Berliner Schule war so viel Besuch, dass wir jeden Monat Lehrerfortbildung durch Schüler gemacht haben. Und daher wusste ich, die Leute haben eine Sehnsucht nach einer anderen Schule, aber es fehlen die Bilder. Aber dass ein Drang da ist und eine Mut auch zur Veränderung, das haben wir deutlich gespürt. Und deshalb habe ich dann mit Gerald Hüther und Stefan Breidenbach, mit den beiden war ich vorher ein Jahr im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin, daher kannten wir uns. Und daher haben wir auch gesagt, es muss von unten kommen, von oben wird es nicht kommen. Es muss eine Bewegung sein. Und da wollen wir Mut stiften, vernetzen, Unterstützung geben. Und diese Bewegung haben wir Schule im Aufbruch genannt, 2012.
2012 mit der Bundeskanzlerin gemeinsam? Oder
die Bundeskanzlerin hatte 2011 so einen großen Zukunftsdialog gestartet mit Bürgerbeteiligung. Mit den drei Fragen, wie wollen wir leben, wovon wollen wir leben und wie wollen wir lernen? Und in jedem dieser drei Felder gab es 6 Kernexperten und die haben dann wieder Veranstaltungen gemacht. Und Gerald Hüther, Stefan Breidenbach und ich waren 3 der 6 Kernexperten im Feld, wie wollen wir lernen? Es war aber schwierig, weil das Wort Schule durfte zum Beispiel nicht fallen, weil ja der Bund nicht für Schulen zuständig ist. Also musste man immer alles umschreiben und die Bundeskanzlerin lädt ein zu. Also es gab Handlungsvorschläge, die sind auch alle im Internet. Das war eine gute Geschichte. Aber uns war danach klar, dass auch durch den Föderalismus und so weiter, dass wir jetzt von unten unterstützen müssen und von oben wird keine große bundesweite Vision kommen. Genau, so sind wir drei zusammengekommen. Ich kannte zwar die beiden schon einzeln, aber nicht so intensiv und da ist der Entschluss gereift. Ja.
2012, das ist jetzt 14 Jahre her, da ist ja wahnsinnig viel dazwischen passiert.
Ja, also von Schule im Aufbruch ist einiges passiert. Es gibt viele Schulen im Aufbruch. Wir haben ja bestimmte Lernformate, für die wir Expertise haben, wie zum Beispiel das selbstorganisierte Lernen, dann das Lernen im Leben, Verantwortung, Herausforderung, der Friday. Viele Schulen sind Mitglied bei uns. Viele Schulen sind in den Aufbruch gegangen, aber eigentlich noch viel zu wenig. Wenn man sich anschaut, dass wir ja fast 40.000 Schulen in Deutschland haben, und wir haben dann vor 2 Jahren uns noch ein neues Element überlegt, denn viele Schulen sind überfordert. Die sind nicht ausgebildet, die Schulleiter sind nicht ausgebildet für Transformation. Es geht ja jetzt um eine Transformation. Das ist ja nicht eine Verbesserung des Alten, sondern neue Haltung, neuer Blick, neue Formate. Und die Lehrerinnen und Lehrer und wer sich so in Steuergruppen dann zusammenfindet, die sind ja auch nicht ausgebildet. Und manchmal haben wir sehr, sehr besondere SchulleiterInnen, die schaffen es auch alleine. Aber wir haben gedacht, die Schulen brauchen wie Unternehmen es sich ja auch bei so einem großen Prozess gestalten. Die holen sich dann eine Begleitung von außen. Und jetzt begleiten wir Transformationsbegleiter für die Schulen aus. Und die begleiten dann eine Schule 2 bis 3 Jahre lang und befähigen das Team zu agiler Teamarbeit. Also
und
Schule
wie
ist
kommt
ja
man
so,
an diese Coaches wie in Bayern? Können da einfach Sie in Leipzig
ja,
anrufen? Wie funktioniert das?
Ja, das kostet natürlich Geld, weil die Coaches müssen ja von etwas leben. Das sind zum Teil auch Leute aus der Wirtschaft. Also unsere erste Schule ist tatsächlich in Bayern. Und da hat von Audi Innovation eine Frau, eine Transformationsbegleiterin, die hat gesagt, mir ist das so wichtig, ich habe selber kleine Kinder, ich will das für andere Schulen haben. Die hat das sogar kostenlos gemacht, unsere ersten 3. Aber jetzt müssen die natürlich bezahlt werden, aber die nehmen normale Preise und keine Unternehmenspreise. Falls die noch in Unternehmen tätig sind, kann man über unsere Webseite anfordern.
Und wie lautet die Webseite? Schule im Aufbruch.
Ja, verlinken Sie nach auch so, ja, ne, Schule im Aufbruch, genau.
Nur ja. Die Hörerinnen und Hörer, unsere Mitglieder auch, Schule im Aufbruch, einfach mal googeln, Frau Rasfeld schreiben, wir helfen da gern, noch als Verband. Frau Rasfeld, wir als Verband, wir propagieren das jetzt auch falsch, aber wir haben genau die Themen, die Sie da auch haben, selbstorganisiertes Lernen und so weiter, auch im Verband, schieben das an. Aber es wird politisch nicht so aufgenommen, wie Sie richtig sagen. Deswegen die Frage an Sie, welche Träger nehmen denn diese Stimmung mit? Also unser Eindruck ist immer, private Träger, kirchliche Schulen oder Wirtschaftsschulen, wie auch immer, die haben vielleicht auch die Mittel, wie auch immer. Da funktioniert dieser Umbruch scheinbar, aber bei staatlichen nicht.
Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also wirkliches selbstorganisiertes Lernen, nicht 2 Stunden Freiarbeit in der Woche, da tun sich auch private Träger auch oft schwer. Und wir haben ja in Bayern zum Beispiel die, wie heißt die noch, in München, die fällt mir jetzt nicht ein, die haben den Deutschen Schulpreis bekommen, die waren auch zur
Lehrerfortbildung. Das ist auch gar nicht einer,
mit A, irgendein bekannter Name. Und wir haben ja zum Beispiel auch die Mittelschule in Erlangen. Die hat ja auch den Deutschen Schulpreis bekommen. Die arbeiten ja auch komplett mit neuen Lernformaten. Und dann haben wir in Bayern auch ein Gymnasium. Die arbeiten jetzt nicht komplett, aber doch schon seit Längerem anders. Also viele Schulen tun sich schwer von diesem Belehren, Stunden halten, Kontrolle haben in Vertrauen, Potenzialblick und so weiter zu gehen. Ich würde da gar nicht so sehr unterscheiden. Diese Haltungsänderung fällt allen schwer. Wir sind ja alle sozialisiert. Gut, wir haben die Montessori-Schulen. Da haben wir ja auch viele in Bayern. Das ist in Bayern ja so ungefähr die einzig genehmigte freie Schulform. Die demokratischen kommen ja gar nicht durch in Bayern. Und Montessori hat natürlich diesen total andere Haltung und Blick, hilft mir es selbst zu tun, vorbereitete Umgebung. Also dieses selbstorganisierte Lernen ist ja nicht neu, gibt es ja schon seit Montessori, seit 150 Jahren. Genau.
Warum ist es eigentlich wichtiger denn je jetzt in diesen Zeiten, wo wir Kriege haben, Heterogenitäten im Schulalltag, diesen Mut zu wagen? Warum jetzt und nicht irgendwie später?
Ja, jetzt. Wir haben jetzt dringlichsten Handlungsbedarf. Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Wir haben wahnsinnig viele Krisen in der Welt, existenzielle, die sehr stark verdrängt werden. Die Klimakrise zum Beispiel müsste ja ganz zentral in die Schule, aber mit Handlung dann auch. Und nicht nur, wie schrecklich alles ist, sondern was kannst du tun? Du kannst ja nur in deinem Umfeld auch etwas verändern. Und die 3 großen Krisenbereiche sind ja einmal dieser ganze ökologische Bereich, dann der Bereich sozial von Mensch zu Mensch, also in Deutschland polarisierte Gesellschaft gerade sehr stark, aber auch von Nord nach Süd. Also wir haben ja sehr wenig emotionale Verbindung und Empathie zu dem Leid der Menschen im globalen Süden, die für uns ja so ein bisschen moderne Sklavenarbeit leisten. Und zum Glück haben wir dann ja auch noch die Sinnkrise. Das ist deine eigene Krise. Immer mehr Menschen spüren, irgendwas stimmt ja grundsätzlich nicht. Wir haben drei große Krankheiten, also große, richtige Volkskrankheiten, Depression, Burnout und Einsamkeit, ja jetzt auch bei den Jugendlichen. Und die drei Krisen, die haben eine gemeinsame Ursache, die heißt Entfremdung. Entfremdung zwischen uns, den Menschen und der Mitwelt, deren Teil wir ja sind und mit der wir spirituell verbunden sind, zwischen uns und anderen und die Entfremdung im Selbst. Du spürst dich nicht mehr, du rennst im Hamsterrad. Und das, was die Menschen brauchen, Verbundenheit, Kultur, Natur, ich gehöre zu einer Gemeinschaft, alles das, davon haben wir zu wenig. So, und jetzt komme ich zur Schule. Die Lösung für diese große Entfremdung heißt ja jetzt nicht Digitalisierung, sondern heißt alles tun, was Empathie und Verbundenheit stärkt. Und Schule ist eine Institution, die sehr viele Kinder und Jugendliche sich selber entfremdet. Also die genau nicht dem entgegenwirkt, sondern das verstärkt. Und da habe ich ein ganzes Buch gerade zugeschrieben. Es ist nämlich voll, also ich weiß das schon lange. Ich habe ja immer mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und ich habe schon 1986, hatte ich mal so ein ganz großes Projekt, Selbsterfahrungsgruppen für Jugendliche. Ich selber habe eine Jugendgruppe 5 Jahre geleitet. Und danach habe ich einen Artikel in der Zeitschrift Pädagogik geschrieben, Risikofaktor Schule. Also das Ganze ist nicht neu. Das hat auch ist nicht durch Covid ausgelöst, nur durch unsere Maßnahmen und die Lockdowns verstärkt worden. Aber dass Schule ein krankmachendes System ist, das war schon vorher. Und hier in Leipzig ist so ein kleines Wunder passiert, so ein kleiner Kairos-Moment. Die Jugendlichen verdrängen das nämlich. Oder ich sage noch mal ein paar Sätze vorher. Auf den Punkt gebracht, was macht den Menschen zum Schüler, zur Schülerin? Habe ich so eine schöne Folie, Einstuhlung. Da sitzt ein Mensch auf dem Stuhl, 5, 6 Stunden lang. In vielen Klassen noch frontal, guckst du den ganzen Tag auf Rücken von anderen. Einstuhlung, Fremdbestimmung. Viele sehen gar keinen Sinn in dem, was sie lernen und keinen Zusammenhang. Dann dauerbewertet durch Ziffern. Kognitiv überfrachtet und von Herz und Körper abgeschnitten. Und das sind die höchsten Burnout-Faktoren. Und das ist eine ganz starke Würdeverletzung für die Kinder. Denn neben Verbundenheit gibt es ja ein zweites Grundbedürfnis, das heißt selbst, also Autonomie, etwas tun, täglich wachsen, eigenen Fragen und Interessen nachgehen. Das wird ja alles geblockt durch unser starres Gleichschrittsystem. Und in Bayern kommt da jetzt noch zu dieser Angstmacherei und der noch erhöhte Druck durch die Abfragen und Exen. Das ist ja eine Beschämung für die Kinder, aufgerufen werden, dauernd Angst zu haben, dass du da jetzt drangenommen wirst. Du bist nicht mehr Subjekt, sondern du bist Objekt von Erwartungen, von Lehrplänen, von Bewertungen und von Maßnahmen. Und diese starke Würdeverletzung wird verdrängt, sodass du die nicht mehr spürst. Und dann hast du Ersatzbefriedigung, die da heißen Bestnotensucht, Scheißschule, Aussteigen, Konsum aller Art. Und deswegen sagen viele, ach, mir geht's ja ganz gut. Und wenn du nicht dann Möglichkeitsräume eröffnest, wo man wirklich mal spüren kann, dann kriegst du das nicht raus. Und hier in Leipzig, da gab es den Lockdown ja auch, wie woanders auch natürlich. Dann kamen die wieder an ihr Gymnasium und haben sich so gefreut auf die Schule. Und was sie erlebt haben, war, keiner hat gesagt, wie geht's euch? Was braucht ihr? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Lass uns mal hinsetzen. Sollen wir mal in den Wald gehen oder so? Sondern nur Stoff verpasst, Stoff verpasst, Stoff verpasst. noch mehr Druck, noch mehr Arbeiten, wir brauchen Noten. Und da ist aus einem Schüler, 10. Klasse, der hochsensibel ist, ist plötzlich nachts um 12, als er noch lernte für den Test am nächsten Morgen, alles so rausgesprudelt und er hat es in sein Handy gesprochen und seinem Freund geschickt. Verdammt, Schule, was tust du mir an? Du bringst mir bei, dass Stress normal ist. Du bringst mir bei, wie es ist, sich alleine zu fühlen. Und das Schlimmste ist, zu leiden wird normalisiert, machen doch alle so. Und wer was sagt, der wird dann noch angemacht. Und Leolo hat den langen, langen Text beendet mit, eigentlich sind wir in der Mehrheit, wir könnten was verändern. Aber wir sind schon zu müde, zu erschöpft, zu tief drin, ich kann nicht mehr. Und dann schickt er diesen Text per WhatsApp seinem Freund, der auch noch am Lernen war nachts um 12. Ja, und dann merkt der Freund auf einmal, mir geht's ja auch so. Und dann sagt der Freund, Leolo, dein Brief muss öffentlich werden. Dann kommt er in die Schülervertretung. Leolo liest den Brief vor. Die Hälfte fängt sofort an zu weinen. Jemand spricht etwas aus, was sie eigentlich alle spüren, aber unter der Decke hatten. Die anderen sind totenstill und dann kommt, lass uns auch Briefe schreiben. Und dann kommt natürlich die Angst, was passiert, wenn wir Briefe schreiben und die aushängen, dann kriegen wir schlechte Noten. Und die haben zum Glück eine Schulleiterin, die sie unterstützt hat. Und dann hingen da 15, 20, 30, 50, 70 Briefe. So erschütternd. Und ich komme zu einem pädagogischen Tag an die Schule und sehe die ganzen Briefe. Und da wusste ich, außer dass sie mich erschüttert haben, dass sie ein großes Geschenk sind, weil sie uns, die Erwachsenen, in unseren eigenen Schmerz bringen und auch in unser Herz wirken, weil die so persönlich sind. Da gibt es auch Sachen wie, sind jetzt immer nur so einzelne Sätze. Eigentlich gehst du ja in die Schule, um gehorchen zu lernen. Den ganzen Tag tust du das, was die Lehrer dir sagen. Und so lernst du zu gehorchen. Schüler 11 Jahre. Oder ich habe verlernt, auf meinen Körper zu hören. Der sagt mir schon lange, hör auf, du kannst nicht mehr, es ist genug. Aber dann kommen wieder die Gedanken, du musst doch den Stoff schaffen, du musst doch gute Noten schaffen, du darfst deine Eltern nicht enttäuschen. So in dem Sinne sind die. Und ich habe noch mal ein Buch, das Schuldrama, geschrieben, in dem ich diese Briefe auch verarbeitet habe. Wie war die Ausgangsfrage? Warum? Die Ur-Ur war, warum wir gerade jetzt, warum es dringlicher ist denn je, genau. Wenn ich da nochmal ganz, ganz, ganz zurückschraube. Wir hatten letztes Jahr eine große Studie, die JEP-Studie. Da ist rausgekommen, 9 von 10 Jugendlichen fühlen sich ohnmächtig. Es wurde nicht Thema, und das Kapitel der Studie war dann sogar überschrieben, die neue Pandemie heißt Ohnmacht. Da wird ja sowieso gerade auch viel drüber gesprochen, dass die Menschen, nicht nur die jungen Menschen, auch viele Erwachsene, Hoffnung verlieren und was können wir tun, um wieder Zuversicht zu gewinnen. Aber die jungen Menschen natürlich ganz besonders. Was nicht thematisiert wird in den Medien ist, wo befinden sich die 15-Jährigen den ganzen Tag? In Schule oder sie befassen sich mit Schule? Und ich habe so eine schöne Skulptur, die mal Jugendliche im Kunstunterricht gemacht haben. Da ist so ein Käfig und da sitzt so eine kauernde Gestalt drin und da steht drunter Ohnmachtsfalle Schule. Also, wenn wir jetzt Resilienz aufbauen wollen und den jungen Menschen Erfahrungen zukommen lassen wollen, du bist nicht ohnmächtig, wir alle können was tun und gerade euch brauchen wir, die sind ja schon viel stärker sensibilisiert als wir, wenn wir nämlich ihnen diese Räume eröffnen, wir machen sowas in Leipzig im Reallabor, dann sprechen die so von ihrem Herzen und unterstützen sich auch gegenseitig und finden auch schon ganz andere, wie soll ich sagen, Zugänge so zu sich, umarmen sich, auch Jungens teilen sich Sachen mit, wenn der Vertrauensraum geschaffen ist. Ja, und was braucht man? Was sind Resilienzfaktoren? Partizipation, also Beteiligung, Selbstwirksamkeitserfahrung und Sinn in dem, was ich tue. Und deshalb brauchen wir jetzt zum einen in Schulen diese Resonanzräume, wo wirklich der Raum gegeben wird, in sich selber zu hören, Dinge auszusprechen. Wir haben ja sehr viele Traumata. Und plötzlich zu merken, anderen geht es ja ähnlich, das ist schon die erste große Erleichterung. Und wir werden hier ernst genommen in unseren Sorgen um die Zukunft, ums Klima und in dem, was wir alles im Netz erleben. Das kommt ja noch dazu, Social Media, den ganzen Tag kriegen die Hass, Hetze, Hardcore-Porno und so weiter. Und keiner eröffnet Räume, dass die da mal sprechen können. So, und deswegen ist es jetzt dringender denn je, dass wir den Lehrplan mal um die Hälfte kürzen und neue Sachen reinbringen. Und vor allen Dingen handlungsorientierte Formate, wo sie etwas tun, etwas Sinnstiftendes tun.
In der Natur oder wo sollen sie das tun?
Ja, Natur, total wichtig. Total. Man spricht ja heute schon vom Naturdefizitsyndrom. Das letzte Kind im Wald, das Buch ist ja schon vor über 10 Jahren erschienen. Also wir brauchen die Natur, wissen wir Erwachsene alle, wenn wir in den Wald gehen, geht es uns auf einmal besser. Die Geräusche, der Duft, die Terpene, der ganze Körper verändert sich ja, wenn wir uns in der Natur bewegen. Und was wir nicht lieben, schützen wir eben nicht. Und viele Jugendliche kennen die Natur nur aus zweiter Hand. Die schützen dann den Regenwald, weil sie irgendwie mit einer QR-Brille da irgendwas sehen. Das ist keine wirkliche emotionale Verbindung. Also für Kita-Kinder und ja, für Familien natürlich auch. Aber nicht alle Familien sind in der Lage. Aber dann kommen ja Kinder und Jugendliche in Institutionen. Und dann können wir Waldkindergärten, einen Tag in der Natur und in der Schule eben auch, zum Beispiel über das Lernformat Friday hättest du ja da die Möglichkeiten, dass Kinder wirklich erstmal schauen, staunen, Ehrfurcht, alle diese Dinge. Dafür brauchen wir Räume, dass sich das Herz bilden kann. Herzensbildung, das ist unsere neue Herausforderung oder Auftrag. Ja, und was du liebst, schützt du auch. Und es gibt ja auch viel zu entdecken und spannende Sachen. Und du kannst ja dann auch, also was Kinder alles können, es gibt eine Stiftung, die heißt Kinder forschen, die auch sehr viel Material haben. Die ist eigentlich für Kitas, aber die haben auch viele Beispiele für Grundschule. Und Kitas, Kita-Kinder bauen eine Regenwasser-Auffanganlage. Ist MINT-Bildung. Verbunden mit Natur und Experimenten und Forschen und machen dies und jenes. Also es ist ja unglaublich, was Kinder alles können. Die Erwachsenen, die denken immer, die Kinder sind noch so kleine Kinder. Stimmt aber gar nicht. Wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, könnten wir da ganz schön viel von denen lernen. Und die stellen ja auch immer Fragen, bevor sie in die Schule kommen zumindest. Und wir trauen uns oft gar nicht mehr zu fragen.
Ja, weil stimmt, ich bin selbst Papa von einem 4-jährigen Sohn und der fragt immer mich Löcher in den Bauch. Und es ist schön, so die Natur zu entdecken, die Welt zu entdecken, ja. Die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Und wie Sie richtig sagen, die sind total interessiert, wie der Lego bauen kann, wie der, wo ich mir denke, wow, der kann das noch nicht, man muss es ihm nur zutrauen und dann schafft er das auch. Und Sie sprechen mir hier total aus der Seele. Ich habe jetzt diese Gewaltstatistiken am Wochenende gelesen, wie die Gewalt in Deutschland an Schulen zunimmt. Das ist genau das, was Sie hier richtig sagen. Die Kinder haben keine Orientierung mehr, keinen Sinn nicht mehr. Und natürlich kann die Schule viel auffangen, aber ich glaube, da spielt auch viel das Elternhaus mit, die natürlich auch gerade in einer Zeit leben des Umbruchs, wo man einen Job verliert, wo man die Benzinpreise organisieren muss, wo man vielleicht nicht mehr in den Urlaub fahren kann, wo man sparen muss, wo man zu Hause umorganisieren muss, und das spüren die Kinder.
Ja, die spüren, die sind ja wie Seismographen noch. Die sind ja noch nicht von wie wir. Wir sind ja schon in the box. So ein bisschen.
Und da verlieren die Halt, Orientierung, Sinn, wie Sie es richtig gesagt haben. Wir nehmen das natürlich als Verband schon sehr, sehr wahr und appellieren immer wieder an die Politik. Und doch ist unser Eindruck, dass, ich weiß es nicht, man hört es, man versteht es, aber es passiert irgendwie nichts. Oder wie ist Ihr Eindruck?
An der Politik prallt das alles ab. Weil Kinder haben keine Lobbyisten in der Politik und auch sonst wenig Lobbyisten. würde ich sagen. Bei mich nennt man manchmal Lobbyisten für Kinder, weil ich immer ganz nah dran bin und für die Kinder spreche. Die interessieren die Politik nicht. Die sind viel zu wenige, sind keine Wähler. Der Elmar Falani hat ja dieses Buch letztes Jahr geschrieben, Kindheit oder Kinder, Minderheit ohne Schutz. Der nimmt das ja alles auseinander. Wir haben ja im Verhältnis, weiß jetzt nicht mehr die Prozentzahlen, aber wahnsinnig viel mehr Alte. Jetzt gehen noch die Babyboomer in Rente. Und dann haben wir diese ganz kleine Minderheit Kinder und damit sind auch Eltern in der Minderheit, also mit ihren Elternbedürfnissen. Und der Elmar Falani kommt dann zu dem Schluss, dass wir uns als Zivilgesellschaft organisieren müssen. Also so nach dem afrikanischen Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, dass Schule immer mehr eben auch Aufgaben übernehmen muss, die früher im Elternhaus passierten. Und dass wir da die engagierte Zivilgesellschaft brauchen. Jedes Kind braucht einen Ansprechpartner und so weiter. Und das müssten wir organisieren. Das ist auch gar nicht so neu. Ich war mal Vorsitzende vom Verein COMET, Verein zur Förderung der Community Education. In den 80ern kam das aus England rüber. Und auch, dass Schulen Orte sind, wo man sich trifft, die nachts auch auf sind und die ganze Community wächst wieder zusammen. Und ich hoffe, dass das jetzt allmählich, also dass wir, die Bürger, jetzt nicht auf die Politik mit unserem Finger zeigen, sondern dass wir sagen, komm, was können wir denn jetzt machen? Ja.
Ich glaube, dass, wie Sie es richtig sagen, dass wir als Bürger wirklich gefragt sind, auch wir als Verband, und dafür trete ich auch immer wieder ein, dass wir den Kindern Lobby machen und nicht immer Hütten anzünden, sondern mit Hoffnung vorangehen, mit Werte auch leben, auch vernetzen. Wir sind im digitalen Zeitalter, da können sich auch Dörfer vernetzen. Man kann unbürokratisch schnell sich gegenseitig helfen. Wohnsiedlungen können sich zusammenschreiben und so weiter und so fort. Also wir fliegen zum Mond. Ich habe es in der Einleitung gesagt, einmal um den Mond wieder zurück, und das kriegen wir mit deutscher Technik hin. Also werden wir das doch auch bitte hier in Deutschland hinbekommen, dass wir uns vor Ort vernetzen, einstehen. Wie stehen Sie zum Thema
Ja,
Ganztagsausbau?
ich will da jetzt noch was ergänzen, weil was total unterentwickelt ist in Deutschland, ist das Peer-to-Peer-Learning. Wir haben 10 Millionen Schülerinnen und Schüler und ich habe ja schon 1999 das Schulfach Verantwortung eingeführt. Jeder Schüler übernimmt eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen, sozial oder ökologisch. 2 Stunden die Woche. Die sind dann mit jüngeren Leuten in Kindergärten, in Schulen, vorlesen, naturwissenschaftliche Versuche machen, philosophieren in der Kita mit den Kindern, mit älteren Menschen, in Einrichtungen oder auch Privatleute, die einsam sind, erzählen ins Altenheim mit Dementen singen und tanzen und in Flüchtlingsheim mitarbeiten und so weiter. Hat sich dann auch verbreitet und ist so jetzt in so 500 Schulen, die haben so ein Schulfach Verantwortung eingeführt. Aber man stelle sich jetzt vor, alle Jugendlichen würden 2 Stunden die Woche über 2 bis 3 Jahrgänge sich in der Gesellschaft engagieren, wie die Gesellschaft zusammenwachsen würde und welches Potenzial da auf einmal wäre. Weil so kleine Kinder nehmen von Jugendlichen, die brauchen ja auch Vorbilder. Den Jungs fehlen doch Vorbilder für Verantwortung und so weiter. Wir haben ja gerade ein Problem, immer größer wird mit den Jungen. Ja, und da werbe ich ja schon Ewigkeiten für, dass ich mal eine Kommune finde, die das mal als Kommune umsetzt und nicht eine Schule von 20 macht das oder ein Landkreis. Wir lassen lieber wegen Lehrermangel Stunden ausfallen und schicken die nach Hause, als das für sowas organisieren. Ja.
Stimmt, und da bin ich total bei Ihnen. Jetzt sind wir so ein bisschen kurz vor Schluss des Podcasts, weil wir immer so auf
Ah,
40, 45
okay.
Minuten hinwollen. Das ist jetzt schnell verflogen. Ich habe ganz spannend zugehört. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, wie sollte Schule in 10 oder 20 Jahren idealerweise aussehen? Sie haben ja schon viel gesagt, aber so Ihr Wunsch nach vorne.
Wie die aussieht, ja, das ist erstmal ein Ort, wo es schön ist, wo Ästhetik da ist, wo viel auch Pflanzen da sind und Grün, wo die Kinder selber bauen und gestalten, Schulhöfe umgestalten und so weiter, wo Verantwortung übernehmen und bürgerschaftliches Engagement selbstverständlicher Teil ist, selbstverständlich. Zum Beispiel die ganzen Klimaanpassungsmaßnahmen, die wir jetzt machen. Da können wir überall Kinder und Jugendliche einbeziehen. Da lernen die gleichzeitig die neuen Berufe, die es gibt, alle kennen. Und wo Augenhöhe herrscht und der Potenzialblick und wo wir uns vom Gleichschritt verabschiedet haben und individualisiert können die Kinder lernen, aber wo viel Gemeinschaftserlebnisse eben auch
Total
da sind,
schön,
dass sich das
das
die
ist
Waage
richtig.
hält.
Das wäre sehr schön. Was wäre dann jetzt der erste Schritt, den man tun würde, um dahin zu kommen? Was ist jetzt der wichtigste erste Schritt?
Der wichtigste erste Schritt ist, dass sich eine Gruppe bildet in einem Kollegium, die sagen, so, in die Richtung wollen wir, dass man eine kollegiumsinterne Fortbildung hat, dass die sich überhaupt mal ein Bild machen, was ist alles schon da? Es ist ja alles da und erprobt und evaluiert. Und wie könnte und für uns ein erster Schritt aussehen? Viele nehmen ja den Friday. Der Friday ist ja das große Projekt Verantwortung mit 4 Stunden. Die Nachhaltigkeitsziele sind das Curriculum. Die sollen ja in die Schule rein. Ist ja alles beschlossen, auch in Bayern bildungspolitisch. Und die Kinder suchen sich jetzt ein Thema, was sie interessiert. Das kann was Soziales sein, das kann Mental Health sein, das kann Frauenrechte sein, das können Naturgeschichten sein und eignen sich Wissen an und gehen dann ins Handeln. Und
Perfekt.
die Zivilgesellschaft und wer da drumherum ist, der wird einbezogen. Und zum Friday gibt es ja auch eine Webseite mit digitalen Fortbildungen, mit Materialien und so weiter. Also es ist eigentlich alles da. Und wir haben ja auch schon hunderte Friday-Schulen. Der Friday ist eine Bewegung geworden im deutschsprachigen Raum. Auch Österreich und die Schweiz haben sich angeschlossen. Da hätte man gleich so eine Gemeinschaft mit anderen, wo man sich austauschen kann und an einem Tag andere Haltung, andere Formate. Die Kinder erleben sich als wirksam. Die freuen sich auf den Friday immer. Der muss ja nicht Freitag sein. Freiheit im Rahmen der SDGs heißt Friday. Das ist ein guter Anfang, den viele nutzen.
Wow, vielen Dank. Das ist so was Positives, wo wir einen Podcast mit enden wollen. Das macht richtig Spaß und Freude.
Ja, wir haben ja auch
Ich
in
sag,
Bayern schon richtig tolle Friday-Schulen.
ja, also da muss man sich einfach mal an die Hörerinnen und Hörer auf die Webseiten mal reinklicken und das lesen. Mir hat das sehr viel
Genau.
Freude gemacht, Frau Rasfeld. A, Sie zu recherchieren, Sie zu finden mit Ihrer Energie. Sie haben so eine schöne Energie und so viel Expertise. Das hat richtig Freude gemacht. Vielen Dank, dass Sie quasi digital da waren.
Ja,
An
vielen
die
Dank
Hörerinnen
an Sie und für Ihr Kompliment.
Auch vielen Dank fürs Zuhören und das war's für diesen Monat und wir hören uns wie immer im nächsten Monat.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KEG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Ja!